Also es bietet wirklich für B2B-Zielgruppen, wo man ja wirklich Buyer-Personas, also Buying-Committees, Buying-Centers ansprechen will, auf verschiedenen Ebenen wirklich außerordentliche Targeting-Möglichkeiten, wo man wirklich sehr laserscharf reingehen kann. Zweiter Grund ist sicherlich auch, dass die Plattform und auch im Ad-Umfeld auch wirklich Full-Funnel gedacht wird. Also da wird jetzt nicht nur geschaut, okay, ich möchte jetzt nur hier ein bisschen Brand-Awareness, da ein bisschen Lead-Generierung, sondern das wird schon geschaut, dass die Plattform wirklich diese Möglichkeiten bietet, all diese Stages miteinander zu verbinden. Und das geht eben alles sehr gut Hand in Hand bei LinkedIn.
LinkedIn ist ja bei weitem kein Geheimtipp mehr für uns im Marketing, sondern ja, etablierte feste große Größe. Aber wir sprechen heute trotzdem über LinkedIn und zwar über das Thema Full-Funnel-Strategie. Das ist nämlich dann durchaus nochmal so ein noch nicht ganz so breit getretenes Thema. Wie stelle ich das denn an? Welche Möglichkeiten habe ich denn? Worauf muss ich vielleicht aufpassen? Und eignet sich das ganze Thema für mich überhaupt? Darüber sprechen wir, oder? Und heute wird es echt schwierig. Heute habe ich nämlich zwei Patricks und ich mache es jetzt ganz einfach so, gell? Mein Patrick, darüber sprechen wir heute, oder?
Sehr cool, finde ich klasse. Sarah, auf jeden Fall. Und ich meine, wir haben ja sogar eine coole Schnittstelle. Nicht nur, dass unser Gast heute absolut sich verliebt hat in das Thema B2B-Marketing, sondern sein zweites Herz, und das würde dich freuen, Sarah, schlägt ja auch für das Thema Content-Marketing. Ja, und das ist ja auch eine super Brücke, ne, für deine angesprochene Plattform mit LinkedIn, dass wir da auch einigermaßen positiv eskalieren können. Von daher, ich freue mich sehr, auch übrigens unseren einer unserer Trainerkolleginnen begrüßen zu dürfen. Fantastisch, dass du da bist mit dem schönsten Vornamen der Welt, Patrick, und genauer gesagt Patrick Füngerlings. Schön, dass du da bist. Erstmal darfst du natürlich noch mein Intro einmal erweitern, um was machst du eigentlich und warum liebst du, was du tust. Schön, dass du da bist.
Danke, Patrick. Danke, Sarah, für die Einladung hier zum Podcast. Ja, ich bin Patrick Füngerlings. Ich bin Senior Digital Marketing Manager und Teamlead bei eMinded, eine Agentur hier in München. Und ja, mein Job ist, wie gesagt, hauptsächlich Content-Marketing, ich brenne dafür, cool. Aber habe mich einfach in den letzten Jahren eigentlich, kann man sagen, nachdem ich so B2B-Marketing kennengelernt habe, mich dann mehr und mehr auch in das Thema LinkedIn-Ads reingefräst, kann man sagen, weil ich das als absolut wertvollen Kanal empfinde, wie man sein Content auch sinnvoll an die Zielgruppe im B2B-Marketing distribuieren kann und mich da einfach, ja, verschiedene Kenntnisse aufgebaut und damit bin ich heute hier. Und auch Trainer bei der 120 Watt.
Ja, eben, großartig. Ich finde, du hast gerade schon also im Vorbeisprechen eine ganz wichtige Sache gesagt, die für mich LinkedIn aus der Perspektive des Content-Marketings so spannend macht. Wir können nämlich immer noch Links posten. Das haben wir ja auf anderen Plattformen nicht so. Was macht für dich den Charme von LinkedIn jetzt zum Beispiel eben auch, aber nicht nur in Bezug auf Content Marketing aus? Warum findest du, dass LinkedIn ein großartiges Netzwerk ist?
Also erstens ganz klar wegen den Targeting-Möglichkeiten. Also es bietet wirklich für B2B-Zielgruppen, wo man ja wirklich Buyer-Personas, also Buying-Committees, Buying-Centers ansprechen will, auf verschiedenen Ebenen wirklich außerordentliche Targeting-Möglichkeiten, wo man wirklich sehr laserscharf reingehen kann. Zweiter Grund ist sicherlich auch, dass die Plattform und auch im Ad-Umfeld auch wirklich Full-Funnel gedacht wird. Also da wird jetzt nicht nur geschaut, okay, ich möchte jetzt nur hier ein bisschen Brand-Awareness, da ein bisschen Lead-Generierung, sondern das wird schon geschaut, dass die Plattform wirklich diese Möglichkeiten bietet, all diese Stages miteinander zu verbinden. Und dann spielt natürlich das Thema Content eine große Rolle. In welcher Funnel-Stage biete ich welchen Content an, von Video über ja, klassische White Papers, E-Books, Webinare, und das geht eben alles sehr gut Hand in Hand bei LinkedIn Ads mit den ganzen Möglichkeiten, die da geboten werden.
Jetzt habe ich, also der Patrick und ich machen das ja ganz gerne so mit unseren Gästen wie dir, lieber Patrick, jetzt wird schwierig, dass wir einfach Cases bauen, also dass wir sagen, wir gehen mal so an einen Beispiel-Case und ich hätte einen im Kopf, lieber mein Patrick, hast du eine Idee für einen Case, den wir mit dem lieben Gast Patrick heute durchsprechen?
Du, sehr gerne. Also im besten Fall können wir irgendwie so ein Schicksal abbilden, was so relativ die breite Masse irgendwie abholt. Deswegen wäre es im besten Fall ein Nischenanbieter der Nische, um ein B2B-Schicksal abzubilden. und da können wir einfach mal reingehen und sagen, wir gehen in das Thema, was wollen wir machen? Büroeinrichtungen, also hochwertige Büromöbel, das vielleicht einmal abzubilden, dann haben wir nicht so die krasse Nische. Können wir das
machen? Also, aber so Büromöbel, vielleicht nicht die Büromöbel, die ich mir bei IKEA hole, sondern dass wir sagen, wir machen
genau.
Die Büromöbel, die ich als Unternehmen für meine Mitarbeitenden bestelle, die ich eben nicht bei IKEA hole. Das machen wir, das finde ich gut. So,
ja,
auf die Plätze fertig. Los, Patrick. Wie gehst du
Gastpatrick?
Wenn wir jetzt mit der Gastpatrick, wenn wir jetzt so mit dem Ding zu dir kommen, wir machen Büromöbel, die wir natürlich an möglichst viele Unternehmen da draußen verkaufen wollen. Wir kranken so ein bisschen seit Corona wegen dem ganzen Homeoffice und alle reduzieren Office Space, kommen jetzt zu dir und sagen, bitte hilf uns und wir hätten gerne LinkedIn. Was machst du mit uns?
Also im ersten Schritt würde ich mir erstmal angucken, haben die jetzt schon mal einen Shop oder nicht? Also ich hätte es auch, wenn es die B2B-Zielgruppe ist, ist der Shop vielleicht tatsächlich nur ein Storefront für die Nutzer, zu schauen, es gibt dann keinen Warenkorb oder so, sondern werden nur Nettopreise ausgegeben und der vielleicht kann sich dann ein Interessent sich ein bisschen was zusammenstellen, aber im Endeffekt klickt er dann vielleicht auf Angebot einfordern oder sowas. Also sowas in der Richtung. Also genau, weil es wäre kein klassischer Online-Shop. Dann würde ich mir im nächsten Schritt angucken, okay, weil tatsächlich LinkedIn-Ads können, die sind natürlich kostspieliger als jetzt andere Werbeplattformen. Da hat man halt einfach ein bisschen mehr Budget, was man da investieren muss. Gleichzeitig ist es da sehr wichtig anzuschauen, wie hoch ist eigentlich so der Customer Lifetime Value, der typische Customer Lifetime Value, wäre jetzt von so einem hochwertigen Möbelprojekt, wo ich sagen würde, okay, wenn ich jetzt für meine Mitarbeitenden, sagen wir mal, ich habe jetzt vielleicht ein kleineres Unternehmen, ich brauche 20, 30 Tische, ein paar tausend Euro, da ist ja schon ein bisschen Musik dahinter, was an Umsatzmöglichkeiten da ist. Ich brauche eine komplett neue Büroeinrichtung. Dann hätte ich vielleicht irgendwo ein mittleres, fünfstelliges Umsatzvolumen. Das ist tatsächlich schon ganz okay, was den Kundenwert angeht. Und dann kann man natürlich schon drüber nachdenken, LinkedIn als Kanal heranzunehmen. Und da würde ich dann schauen, okay, was hat der denn für Assets? Was hat der denn für, jetzt kommt das Thema Content nämlich, mit was könnte ich der Zielgruppe sozusagen anbieten? Also bevor ich sozusagen über nachdenke, ist LinkedIn könnte ein relevanter Kanal sein, hochpreisige Produkte. Zweiter Schritt, okay, was hast du für Content? Gibt es vielleicht hochwertige Produktvideos von den Tischen? Wie sich das Unternehmen vielleicht auch selber vorstellt, ja. Also was haben wir hier, was macht uns, was zeichnet uns aus, was sind unsere USPs, was machen wir anders als IKEA oder als andere Anbieter auf dem Markt. Und vielleicht haben sie noch ein bestimmtes Service-Thema, dass sie sagen, wir fahren sogar vor Ort dahin und alles irgendwie aus nachhaltigem Holzanbau und wir bauen für euch die Tische noch auf. Also das wäre vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Also Produktvideos wäre dann ein Thema und das könnte man zum Beispiel in der ersten Funnel-Stage launchen und sagen, hey, wir sind Firma XY, Wir machen hochwertige Büromöbel. Wir sind hier für alle, die neuen Office Space brauchen, neue Büroeinrichtungen brauchen. Mhm. Und das wäre sozusagen die erste Stufe. Und jetzt was wäre meine Zielgruppe? Die Zielgruppe wäre wahrscheinlich Einkäufer, Facility Manager, vielleicht aber auch am Ende die Assistenz von einem Geschäftsführer, die vielleicht auch guckt. Das sind dann so auch Gedanken, die man sich dann natürlich machen sollte. Wie will ich meine Zielgruppe dann auf LinkedIn sozusagen zusammenfassen? Wer könnte meine Zielgruppe sein? Das heißt, ich fange dann an, auf meine Buyer-Persona sich vorzustellen und das dann in LinkedIn zu übertragen in den verschiedenen Target-Kriterien, die es da gibt. Und da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen,
Patrick. Jetzt hat unser Büromöbelhersteller da eine Content-Begeisterte sitzen, wie ich eine bin. Und die sagt, aber wir könnten doch noch viel weiter oben ansetzen und wir könnten doch Content machen zum Thema Vorteil Büroarbeit gegenüber dem Homeoffice oder wir könnten doch sowas machen wie ein Ratgeber, wie motiviere ich meine Mitarbeitenden häufiger ins Büro zu kommen. Und da, wenn wir da Werbebudget drauf machen, das wäre doch super. Was sagst du mir dann?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich sehe das als sehr starken Top-of-the-Funnel-Content, sehr informationsorientiert, hat jetzt mit dem Produkt jetzt ja weniger zu tun, könnte aber sinnvoll sein, beispielsweise wenn ich sage, ich mache einen Blogartikel zu dem Thema, was vielleicht dann auch ein gewisses Suchvolumen hat, die Leute kommen drauf, man rankt da vielleicht auch ganz gut, da kann man mit dem Thema natürlich auch catchen und zumindest auch in der Awareness-Phase den Blogartikel zum Beispiel bewerben, indem man sagt, hier, das sind wir und wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt und wenn es die wichtigen Fragen für die Zielgruppe beantwortet und sinnvoll ist, auch dann um die dann weiterzuführen, beispielsweise jetzt das Beispiel, ein Produkt wieder zum Beispiel aufzugreifen und eben den Blogartikel, das zweites Beispiel. LinkedIn bietet ja auch die Möglichkeit, über Retargeting zu sagen, also ich habe mir das Produktvideo jetzt zu 50% oder mehr angeschaut oder vielleicht sogar ganz zu Ende angeguckt und ich war sogar auch noch zusätzlich auf dem Blogartikel und habe mir den auch noch angeschaut, dann nehme ich die in eine nächste Kampagne rein, also im mittleren Bereich, mhm, und mache dann eine neue Kampagne für die.
Und was packen wir da rein?
Teilweise vielleicht noch sehr. Und da könnte man zum Beispiel vielleicht einen Ratgeber, eine Checkliste reinpacken, ja. Also vielleicht gibt's ja auch so einen interaktiven Rechner auf der Seite vom Shop, wo man sagen kann, okay, ich habe den und den Bedarf, ich klicke mir da ein bisschen mal was zusammen und dann schicke ich das mal informell ab, nur mit E-Mail-Adresse, ohne irgendwie groß, also wirklich möglichst niedrigschwellig, um dann zu gucken, okay, jetzt ich brauche so und so viele Tische, so und so viele Stühle, mal so Mischkalkulation, das kriege ich dann dafür, wenn ich das abschicke. Und dann hätte dann sozusagen schon die Firma, das Möbelunternehmen, die Möglichkeit, hätte sie ein Lead und könnte den dann wieder weiter nurturen über ein Folgeangebot oder sowas. Ja.
Dann noch eine kurze Verständnisfrage zu der Plattform und der Preisdynamik. Mhm. Wie kann ich mir das denn vorstellen bei LinkedIn als Werbeplattform? Ist es dann dort auch so ähnlich, dass erstmal nicht so der harte kompetitive Content, was du ja auch meintest, dieser ganz Top-of-Funnel-Informations-Content zum Beispiel, ist der dann sozusagen auch, was den Tausender-Kontaktpreis zum Beispiel angeht oder den Kost per Klick, deutlich niedriger, oder nimmt sich das auf der Plattform LinkedIn gar nicht, ob ich jetzt sozusagen auf Information oder Transaktion gehe?
Das nimmt sich tatsächlich nach meinen Erfahrungen nicht viel. Das ist spannend. Es ist tatsächlich auch der Content, du sagst, Top of the Funnel, das ist ein Blogartikel, wenn du den irgendwo über andere Werbeplattformen wie Native Ads oder was ausspielst, wo du vielleicht ein redaktionellen Umfeld hast oder wo du vielleicht hohe Reichweite hast und niedrige CPCs von, ja, keine Ahnung, 30 Cent oder was, genau, hast du bei LinkedIn trotzdem nicht.
Ach, spannend. Genau. Okay, weil das ist ja dann, Sarah, wirklich ein empfindliches Thema, ne? Weil sonst sagt man ja im Content-Marketing ganz gerne, wir pushen das Ganze auch über die bezahlten Plattformen. Und gerade wenn man auch die Dynamik anschaut, du hast ja das Thema White Paper angeschaut, wenn ihr zum Beispiel als Agentur eMinded eine Relaunch-Checkliste habt und die über Google Ads zum Beispiel bewerben wollen würdet, ist es ja für euch deutlich kostengünstiger, diesen Top-of-Funnel zu bedienen, als auf das Keyword SEA oder SEO-Agentur zum Beispiel. Und diese Dynamik gibt es auf LinkedIn als Werbeplattform zum Beispiel nicht. Das ist ja schon mal ein ganz spannender Case.
Das führt mich gleich noch zu einer weiteren Anschlussfrage oder eine Anschlussfrage an das Statement von Patrick. Es ist ja eine Möglichkeit, strategisch so vorzugehen, wie Patrick gerade gesagt hat, ich hole mir diesen extremen Upper-Funnel-Traffic, hole ich mir über günstigere Kanäle rein und gehe dann ins Retargeting bei LinkedIn.
Sehr guter Punkt,
wie sind da die Möglichkeiten, Pixel, Abrieb habe ich denn somit hier Do Not Track und Cookie und tralala? Ist das noch relevant? Kann ich noch so einen Funnel aufbauen? Also ich sage, ich hole mir den Upper-Funnel-Content günstiger wo rein und bespiele dann mit Hilfe meines Pixels diejenigen, die es gesehen haben, die verfolge ich dann bei LinkedIn. Geht das noch
so? Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt, Sarah. Ja, das geht tatsächlich. Voraussetzung ist natürlich, dass man validen und guten Traffic von anderen Quellen herbekommt. Dann ist es auch möglich, auch gute Retargeting-Zielgruppen auf LinkedIn zu erstellen. LinkedIn sagt immer von sich aus, wir brauchen mindestens 300 Kontakte in so einer Retargeting-Zielgruppe, damit ich die überhaupt bespielen kann. Das heißt, ich brauche auch erstmal 300 valide, beispielsweise Blogartikelbesucher, die von anderen Quellen herkommen, die dann auch alle ihre Cookies natürlich fleißig akzeptiert haben und auch dann gesagt haben, ich bin bereit, über LinkedIn nochmal angesprochen zu werden, also Stichwort Inside Tag und so weiter. Wenn ich das dauert natürlich eine gewisse Zeit, das muss ich erstmal erfüllen. Deswegen bietet es sich an, natürlich auch noch mehrgleisig zu fahren, zu sagen, ich mache zum Beispiel noch ein Produktvideo und nehme dann auf LinkedIn die nativen Möglichkeiten, die LinkedIn auch anbietet, wie zum Beispiel die Video-Views. Also ich schaue mir dann an, 50%, da habe ich vielleicht ein Produktvideo, was 1,5 Minuten ist oder ein Imagevideo. Und schaue mir an, die Leute, die 50% oder mehr von dem Video angeguckt haben, waren zumindest schon länger als eine halbe Minute involviert, kann man schon von einem gewissen Interesse ausgehen, wenn sie jetzt länger als 2-3 Sekunden sich das Video angeschaut haben, was ja schon auch als View gilt, aber so kann man es noch ein bisschen weiter traktieren. Und dann hat man vielleicht dann schon recht schnell eine ganz gute Zielgruppe, nämlich diese mindestens 300 Kontakte, die man dann im nächsten Schritt mit einer neuen Kampagne angehen kann.
Ah, spannend. Also du brauchst im LinkedIn Ad Manager immer eine Mindest-Zielgruppengröße von 300 Personen, die diesen Kriterien entsprechen. Das gleiche gilt auch für den Cookie-Pool sozusagen, den du ansprechen möchtest.
Genau, das muss quasi nachvollziehbar sein. Das hilft jetzt zum Beispiel nicht. Ich hab aber jetzt 300, keine Ahnung, habe es über UTM-Parametern Analytics irgendwo nachvollzogen, dass ich wirklich 300 Besucher auf der Seite hatte.
Klar,
ja. Wenn es nicht in LinkedIn ankommt, Pech gehabt, ja.
Ja, ganz kurz, kann ich dann im LinkedIn-Manager auch Datenzwillinge bilden? Also, dass dann nochmal der Algorithmus von LinkedIn schaut, auf Basis der 300 Profile, wer matcht dazu auch nochmal am ehesten innerhalb meiner Kontaktmöglichkeiten zum Beispiel?
Also, diese statistischen Zwillinge auf LinkedIn gibt es tatsächlich auch. Bis vor kurzem waren es tatsächlich noch Lookalike-Audience, so hießen sie auch. Jetzt heißen sie anders. Jetzt heißen sie Predictive Audiences. Was meint ihr, was da sich ja, da verbergen könnte? Ja,
natürlich. Das Take My Money and Shut Up Lieblingskeyword KI.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Genau, das sind auch im Grunde genommen statistische Zwillinge, die durch KI-Algorithmen irgendwo angereichert werden. Das sind dynamische Zielgruppen. Das heißt, es ändert sich dann auch von der Größe her, wenn man sie einstellt. Ich habe da, muss ehrlich sagen, erste Tests jetzt erstmal gemacht, tatsächlich im Prospecting und nicht im Retargeting.
Noch ganz kurz, Gast Patrick, erklär mal ganz kurz noch schon einmal Glossar Prospecting, bitte.
Prospecting ist sozusagen wirklich eine Kampagne, die ich an eine kalte Zielgruppe ausspiele. Also wirklich, ich möchte Leute erreichen, die mich noch nicht kennen, die von meiner Lösung, von meinem Unternehmen noch nichts gehört haben, keinen blassen Schimmer haben, die möchte ich erreichen, wenn sie in mein Profil passen.
Okay, und wie waren deine Tests?
Die Tests waren ganz okay tatsächlich. Also hier, Hintergrund war der, dass man tatsächlich bei Erstellen einer Predictive Audience ein bisschen eingeschränkt ist. Man kann es sozusagen nur auf der Basis von abgeschickten Lead-Gen-Formularen machen. Da braucht man aber auch wieder diese 300 als Basismenge. Das heißt, man muss auch erstmal 300 Leads eingesammelt haben. Am einfachsten tatsächlich ist es über eine sogenannte Kontaktliste. Das heißt, auch da, wir haben da bei dem Kundenprojekt das aus dem HubSpot exportiert, keine Kundenliste, sondern bestehende Leads- und Opportunities-Liste, also von möglichen Interessenten, die dann aber noch keinen Deal unterschrieben haben und gesagt, okay, mach mal daraus eine Predictive Audience. Hier gibt es bei LinkedIn so einen Regler, wo man einstellen kann, wie groß die werden soll. Und die kann sogar sehr, sehr groß werden. Also wir hatten da nur so ein paar hundert Kontakte drin. Und ich glaube, die Minimaleinstellung war ungefähr das Zehnfache davon. Es geht aber noch größer. Wo man natürlich, und das war so mein erster Gedanke, ist das nicht ein bisschen zu viel Streuverlust? Aber ich habe es tatsächlich sehr klein gehalten, diese Kontaktliste noch ins Prospecting hochgeladen und die CTR, die Klickraten, sind tatsächlich ganz okay.
Ich denke, das ist ja vor allem
nach einigen Wochen Laufzeit.
Bitte, nach wie lang?
Nach einigen Wochen.
Also schon eine Zeit lang, wo man sagt, da kann man schon ein bisschen Bewegung sehen. Das macht wahrscheinlich besonders Sinn für Jobs, die es da draußen häufig gibt. Sagen wir mal sowas wie Online-Marketing-Manager. Das ist ja jetzt nicht super nischig. Wahrscheinlich ist es schwieriger, oder? Weil wie sollen die auf 100.000, keine Ahnung was, Prospects kommen, wenn es von denen nur 300 in Deutschland gibt mit genau dieser, wenn ich jetzt sage, ich suche zum Beispiel für eine Stellenkampagne oder sowas, eine ganz konkrete Vorstellung, wen ich da brauche, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so geeignet, oder?
Ja, guter Punkt, definitiv. Also ich denke, weil da frage ich mich natürlich auch, wenn ich jetzt wirklich nur diese 300 Leute, die Experten in einem bestimmten nischigen Bereich brauche, die es nur und ich möchte nur den deutschen Markt haben, dann glaube ich, weiß ich auch nicht, ob der Algorithmus es schafft, dann noch valide Quellen anzureichern, wenn es so super nischig ist. Aber wenn es ein bisschen breiter ist, hätte ich jetzt auch gesagt, dass das auf jeden Fall ein Test wert sein könnte. Das ist der erste Test, den ich gemacht habe. Deswegen will ich es nicht über den Himmel loben. Aber die ersten Erfahrungen waren tatsächlich gar nicht so schlecht.
Okay, das heißt, wir haben jetzt die erste Funnelstufe, wir haben die zweite Funnelstufe und meiner Erfahrung nach geht es da schon noch weiter. Wie machen wir weiter?
Ja, also wenn wir jetzt wieder das Beispiel aufgreifen mit dem Case, unserem Online-Shop für hochwertige Büromöbel. Ich hatte jetzt so einen interaktiven Rechner mal als Beispiel genannt, wo sich jemand was zusammenklicken kann. Der hat dann ja seine E-Mail-Adresse schon weitergegeben. Jetzt könnte man diese E-Mail-Adressen sammeln Und jetzt unabhängig von LinkedIn, vielleicht natürlich so einen E-Mail-Funnel oder sowas bauen, das natürlich auch nochmal. Aber zusätzlich könnte man jetzt irgendwie so eine Marketing-Qualified-Lead-Kampagne fahren und sagen, hier, du hast ja schon mal dir irgendwas zusammengebaut und hast dir mal was zusammengerechnet, zumindest konkretes Interesse an unseren Leistungen und Services bekundet, würde ich jetzt so interpretieren, dann könnte man tatsächlich jetzt ein bisschen transaktionaler werden in diesem dritten Schritt. Und beispielsweise, ja, entweder wirklich eine Broschüre mit was wäre eine Content-Seite, jetzt fällt mir gerade, vielleicht fällt euch gerade was ein, was contentmäßig ganz gut reinpassen könnte, weil ich will jetzt weg von so einer klassischen Broschüre, sondern eher so, aber vielleicht irgendwie,
man könnte doch sowas wie Augmented Reality, so wie IKEA das macht, so stell es mal in dein Office und guck mal,
basierend auf dem, was man eingegeben hat. Genau, da kriegt man so eine, das wäre natürlich mit den Daten schon direkt so ein Zugang in so eine Demo-Umgebung, guter Punkt, genau. Und dann könnte man dort sozusagen seinen Büro planen.
Oder man könnte
Auch schon in diesem interaktiven
Planer hochladen oder sein Büro und sein Office nach und dann vielleicht so Vorschläge für so Arbeitsinseln, dass man sagt, wie, ich habe jetzt hier eine große Halle, da muss ich jetzt irgendwie ein Office draus bauen und dann natürlich noch mit, jetzt geht das Content-Marketing-Herz mit mir durch, also schneid euch an, los geht's. Man kann natürlich dann das Thema Expertenstatus nochmal hervorheben und sagen, hey, wir wissen hier so Feng Shui und was mag der Mensch, was ist angenehm, du sagst uns, wo bei dir Fenster sind, wo ist die Tür und wir platzieren das so, dass sich bei dir die Menschen am allermeisten wohlfühlen. Wir beachten so Dinge wie, dass die Laufwege nicht zu eng hinterm Schreibtischstuhl sind, weil kein Mensch lässt sich gerne auf den Monitor schauen. Wir machen vielleicht so, dass wenn man bei der Tür reinkommt, dass man nicht irgendjemandem sofort ins Genick gucken kann, weil der halt auch einfach mal seine Amazon-Bestellung noch schnell abschicken will, ohne jedes Mal einen Herzinfarkt zu kriegen, wenn die Tür aufgeht. Und Feng Shui und vielleicht dann noch das Thema, wo sind Heizungen, dass wir energiekosteneffizient arbeiten, damit keiner da sitzt. Und das kann also keiner so toll planen, wie wir in unserem Planer mit unseren Office-Möbeln. So.
Ja, geil gepitcht. Ich habe es gekauft, auf jeden Fall.
So, Patrick, du musst wieder
genau, dran. Die Leute, die sozusagen dieses interaktive Tool nutzen wollen, müssen dann irgendwie ihre Daten auch weiter anfüttern, weil es hat mit Namen oder mit also irgendwie Unternehmensnamen oder irgendwas, dass sie sozusagen Zugriff auf diesen exklusiven Bereich bekommen. Es soll halt schon irgendwie Mehrwert stiften. Nicht nur jetzt irgendwie einen Planer, aber wie du schon sagst, finde ich super, Sarah, dass du sagst hier, Stichwort Feng Shui, also so ein bisschen mal drüber hinausdenken und sagen, wir bauen das auch so, dass es irgendwie ergonomisch ist und alle arbeitsrechtlichen und arbeitsschutztechnischen Anforderungen erfüllt, die es so braucht bei der Büroplanung. Und die könnte man dann im dritten Schritt, also das wäre dann der dritte Schritt, zu sagen, hey, lad dir das mal ein, schau dir das mal genauer an. Und dann wäre der nächste Schritt zu sagen, okay, ich habe das jetzt da drin ausgefüllt in meinem Plan, ich habe mich da ausgetobt, habe das hochgeladen, alle Parameter ausgefüllt und dann wäre ja so noch so ein little nudge, um zu sagen, jetzt komme ich zur Conversion und dann könnte man ja sagen, okay, du kriegst übrigens noch 10%, wenn du jetzt bei uns
kaufst. Wenn du den Plan umsetzt, den du dir erstellt hast. Und gleichzeitig mit diesem mit dieser Idee trennst du natürlich nochmal, weil es ist ja immer nicht ganz so einfach, das B2B-B2C-Thema so zu trennen, trennst du da natürlich nochmal, wenn man in dem Planer eben nicht den einen Schreibtisch im Raum bewegt, sondern sagt, es wird ein Großraumbüro. Das ist ja die Zielgruppe, die für uns dann relevant ist, wo wir sagen, ein einzelner Schreibtisch, das ist zu wenig für die Kosten, die wir bei LinkedIn haben. Deswegen brauchen wir Leute, die ein Großraumbüro einrichten wollen. Gefällt mir, was wir da so bauen.
Und umgekehrt, die Leute vielleicht diesen interaktiven Rechner ausgefüllt haben, aber jetzt kein Interesse haben, diesen Planer die können wir dann, wenn es dann genug Leute sind, auf LinkedIn nochmal ansprechen und sagen, hier, wir haben nochmal einen Infoblog-Artikel, der so eher Middle of the Funnel ist, der nochmal ein bisschen genauer erklärt, was denn dieser Planer alles kann. Mhm. Und vielleicht muss ja der Nutzer ein bisschen mehr an die Hand genommen werden. Hier, das sind übrigens die Möglichkeiten, schaust dir doch mal an, ja. Also Einladung kriegst du hier.
Bis hier noch mal die Verständnisfrage, weil bei Meta hast du ja zum Beispiel auch die Möglichkeit im Universum zu sagen, ich möchte jetzt eine Traffic-Kampagne oder auch eine Engagement-Kampagne, dass ich dann halt nur auf Interaktion innerhalb des Meta-Universums gehe, auf Instagram, Facebook zum Beispiel. Wie hast du da deine Erfahrung, wenn wir jetzt so Top-of-Funnel, Mid-of-Funnel gerade bespielen, ist es eher bei LinkedIn dann immer Usus, direkt immer auf die Traffic-Kampagne zu gehen? Oder was hast du da für dich so als Lieblingsmuster kreiert? Weil es gibt ja auch dann die Lead-Ads zum Beispiel, die ich auch fahren kann, ne? Also Stichwort irgendwie Probefahrten einzusammeln oder so, ne, fürs Autohaus. Ist es dann eher tatsächlich bei LinkedIn im Universum so das Credo, auf Traffic gehen, um sozusagen schnell den Traffic auf die eigene Webseite, in das eigene Universum zu holen?
Ich würde sagen, von Fall zu Fall. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, LinkedIn-Traffic auch Kampagnen zu schalten.
Ja.
Aber der ist recht teuer eingekauft. Also da zahlst du halt nicht nur 30, 40 Cent in der Regel, sondern ein paar Euro.
Ja.
Also, und wenn du Entscheider entweiterst, sogar noch höher. Also gerade in kalten Zielgruppen. Im Retargeting wird es dann wieder ein bisschen besser. Aber natürlich, ein Website-Visit ist valide. Wenn du natürlich deine Zielgruppe ausgesucht hast, dann ist es ja auch guter, qualifizierter Traffic. Sofern man jetzt strategisch seine Hausaufgaben gemacht hat. Umgekehrt kannst du auf LinkedIn aber auch Engagement-Kampagnen fahren. Das heißt, du kannst natürlich auch sagen, okay, ich zähle jede Interaktion, ist mit der Anzeige ist kostenpflichtig. Ob ich jetzt in die Kommentarspalten klicke, ob ich jetzt auf Like oder auf Wunderbar oder Unterstütze ich klicke, ob ich das Bild größer mache oder was auch immer. Das alles geht natürlich auch mit Engagement. Und da sind die Klicks, die Klickpreise um einiges niedriger als bei Website-Traffic, teilweise um ein Viertel, das sind auch meine Erfahrungen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich gerne auch teste. Also ich fahre teilweise Engagement-Kampagnen parallel mit Traffic-Kampagnen, um dann zu schauen, wie viel Klicks kommen denn und hinterlässt er die eben hinter beiden Links natürlich eine Anzeige auf die Landingpage. Und dann kann ich aber nachvollziehen, wie viele Klicks auf die Landingpage tatsächlich erfolgt sind. Und wenn ich die zu einem Preis bekommen habe, der ein Bruchteil dessen ist, was bei der Traffic-Kampagne reinkommt, und da ähnlich guter Traffic reinkommt, dann ist natürlich Engagement die erste Wahl. Ich habe aber auch, da gibt's keinen, das muss man testen, weil da gibt's, das ist etwas, da gibt's auch genug Fälle, wo es mit Engagement dann nicht funktioniert hat und Traffic-Kampagne dann die bessere Wahl war.
Mhm, verstanden. Nur ganz kurz, weil wir nageln dich nicht drauf fest, aber du hast jetzt immer wieder so ein bisschen vergleichen zu anderen Plattformen, wo wir einen CPC, Cost per Click von 30, 40 Cent haben. Hast du mal so eine grobe Hausnummer, wo liegt der denn bei LinkedIn tatsächlich?
Also bei jetzt meiner Website-Traffic-Kampagne würde ich jetzt sagen, wenn es eine kalte Zielgruppe ist, 8 Euro, 6 bis 8 Euro, hätte ich jetzt schon
geschätzt. Also nicht TKP, sondern wirklich Cost per Click.
Cost per Click. TKPs sind teilweise bei, also wenn du, gut, hängt auch wieder davon ab, wie groß die Zielgruppe natürlich am Ende des Tages ist, aber so bei großen Zielgruppen sollte sie nicht über 30 Euro gehen.
Okay.
Und bei Retargeting wird es halt mal schwierig, da einen niedrigen, wenn du halt teilweise nur Beispiel 300 Leute in der Zielgruppe hast, dann ist der TKP natürlich entsprechend höher.
Ja,
genau.
Okay,
wow. Aber es kommt wirklich auf die Zielgruppe an.
Klar.
Also Entscheiderebene kann auch teilweise dann zweistellig vom Klickpreis werden. Also das habe ich auch schon gesehen.
Wahnsinn. Ja, okay.
Muss ich viel mehr.
Gut, wir nähern uns so langsam dem Button of Funnel, ne, Sarah?
Ja, ich denke, wir sind ziemlich weit unten jetzt, oder?
Ja, genau. Was ist jetzt da? Jetzt ist es ja letztendlich so. Jetzt möchte ich, dass du endlich die Transaktion durchführst. Das heißt, wir gehen dann mit konkreten Preisangeboten raus oder wie sieht denn dort so das Creative aus oder die Botschaft, mit der wir arbeiten?
Ich hätte da tatsächlich eingangs kurz erwähnt, vielleicht so einen Gutscheincode oder sowas. Also wirklich nur eine ganz spitze Zielgruppe. Okay. Du hast jetzt, also welche Touchpoints sind schon erfolgt? Ich habe mir das Video angeguckt, ich habe mir einen Blogartikel, ich weiß, wer du bist. Ich habe diesen interaktiven Rechner mir zusammengestellt und habe daraufhin in dem Planer diesen exklusiven Zugang erhalten und mir da mein Büro gebaut.
Ja.
So. Das sind jetzt, und dann bin ich ja eigentlich schon fast bereit zu kaufen, weil ich jetzt schon konkret ungefähr weiß, was dabei ist. Jetzt jenseits von LinkedIn kann man natürlich mit E-Mail das noch bespielen und sagen, hier in regelmäßigen Abständen geht dann über eine Marketing-Automation nochmal irgendwas raus, um den Nutzer irgendwie nochmal gezielt anzusprechen und mit einem Sales-Mitarbeiter zu verbinden. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, alle, die diesen Planer wirklich ausgefüllt haben, es braucht natürlich dann diese kritische Masse wieder von 300 Leuten, aber da könnte man so einen Final Nudge geben und sagen, okay, nur für die gibt es eine gezielte Kampagne, eine gezielte Landingpage oder gezielte Anzeige. 10%, wenn du jetzt das Angebot abschickst oder unseren Vertrieb kontaktierst. Das könnte man zum Beispiel, ja gut, Leadgen macht jetzt da wahrscheinlich nicht so viel Sinn, weil man hier Kontaktdaten schon hat, aber da könnte man dann einfach auf eine Website, auf eine dedizierte Landingpage gehen und wo eine E-Mail-Adresse und Kontaktformular drauf ist und den Leute
direkt. Wie sieht es denn da so mit den Creatives aus? Also wir hatten jetzt im Talk ja schon öfter auch Meta-Experten, die auch gesagt haben, bei den Ads, bei den Creatives, gerade so im jetzt in dem Fall E-Commerce-Bereich, was das ja im weitesten Sinne ist, auch wenn es kein E-Commerce ist, da sind häufig, wie hast du es genannt, Patrick, Prospekt, Prospekte-esque, oder wie hattest du es genannt?
Ach so, ja, genau. Das haben wir ja auch hier schon im 21-Stunden-Talk gelernt. Zur Cyber Week darf alles aussehen wie ein Katalog. Ja, genau.
Genau, also dass das alles so quasi Produkt mit Preis, Streichpreis, das.
Bam.
Genau, ja. Das ist, was bei Meta gut funktioniert, was wirklich so aussieht wie diese Aldi-Lidl-Prospekte, die da bei dir, wenn du keine Werbungsschild hast, am Wochenende bei dir im Briefkasten landen. Wie ist so die Bildsprache bei LinkedIn? Für sowas?
Also für sowas würde ich das tatsächlich dann nicht machen. Also das funktioniert einfach anders bei LinkedIn. Ich glaube, da würde ich eher auf die lösungsorientierte Schiene gehen. Und jetzt gerade, wenn wir unseren Case anschauen, gut, da für den Case ist vielleicht noch eine Ausnahme, da kann man vielleicht noch so ein Bappal drauf machen mit 10% Rabatt oder sowas, weil die sind schon so weit vorgewärmt. Aber wenn man mit wirklich klassischen Kaufangeboten ins LinkedIn rausgeht, auch wenn es hochpreisig ist, finde ich sehr schwierig. Also außer man hat irgendwie eine coole Luxusbrand und dann ist, man hat eh Geld wie Heu und will halt eine gewisse Zielgruppe erreichen, dann kann man sich das vielleicht überlegen, dass ich meine Cartier-Uhr für, weiß ich nicht, wie viel 1.000 Euro verkaufen möchte über LinkedIn. Kann man drüber nachdenken, aber schwierig.
Ja, aber ohne Witz, Patrick, das habe ich ja auch in den letzten, also wo es ja auch wirklich losging mit LinkedIn, dass sich ja auch Marken wie Chanel und so darauf versucht haben auf der Plattform, wo ich auch überlegt habe, ja, okay, letztendlich bewerben wir auch Menschen, aber da dann halt so ein erfolgreiches Customer Lifetime Modell zu fahren, dass sich das rechnet, boah, also deswegen fühle ich sehr und die Kampagnen sind auch deutlich weniger geworden, ich denke mal, das wirst du ja auch beobachtet haben, von daher absolut, ja.
Also hier und da sieht man es immer wieder mal. Also ich kriege ab und zu noch irgendwas mit irgendwelchen Investment-Tipps oder irgendwie Immobilienangebote in meinen Feed eingespielt.
Oder wirklich die Hochwertige Uhr. Ja, absolut.
Klar. Genau, aber auch sehr kurios. Ich weiß nicht, wie ich da ins Targeting reinfalle. Das ist ein kleine Anekdote, die ich erzählen möchte. Ich hatte letztens eine Anzeige gesehen für ein Frittieröl-Testgerät.
Geil. Fantastisch. Ein Gerät, das Frittieröl testet. Das ist ja fantastisch.
Die Temperatur oder die Qualität des Frittieröls. Wie oft man es dann noch frittieren darf.
Irgendwas so ein Tag, so Imbisswagen-Inhaber oder so.
Ich weiß es nicht. Ich fand's sehr skurril. Ich hab's,
Ach, fantastisch.
Ich kriege sehr gut. Immobilien in Dubai angezeigt. Also.
Aber sagen wir noch, letzter Punkt zu unserem schönen Funnel, den wir gebaut haben, mit den Creatives, die du gerade angesprochen hast. Da haben wir auch zum Beispiel von Ann-Kathrin immer wieder gelernt, in Sachen Meta-Ads oder auch von Jakob, Grüße gehen raus, diese Creatives verbrennen oder gehen aus wie so Uranstäbe, ne? Also dass die alle 6 Wochen dann schon so ausgereizt sind, dass man neue kreieren muss. Wie sieht's, verhält sich da mit der Dynamik der Nachkreation von Creatives?
Also LinkedIn hat ja so ein bisschen so ein hauseingebautes Frequency Capping drin. Das heißt, einem Nutzer wird sozusagen innerhalb von 24 Stunden immer nur eine Variante angezeigt und dann wird das quasi gecuttet und dann muss er quasi wieder 24 Stunden warten. Deswegen sollte man auch immer mit mehr Varianten reingehen, damit man immer wieder innerhalb der entsprechenden Zeitfenster weitere Touchpoints bilden kann, eben mit verschiedenen Anzeigenvarianten. Gleichzeitig sollte man natürlich trotzdem auf die Frequenz achten. Also das sieht man natürlich dann abhängig von der Zielgruppe, weil ich natürlich nicht nur davon ausgehe, ich habe irgendwie meine 300 Retargeting-Zielgruppe, ultra warm, total, aber eben nur ultra klein. Und die sind vielleicht auch sehr aktiv auf LinkedIn unterwegs und loggen sich täglich ein. Da hat man dann auch schon häufig eine Frequenz, die dann sehr hoch geht. Man sieht, okay, in den letzten 7 Tagen hat der vielleicht schon 10, 11 Mal meine Anzeigen gesehen. Dann sollte man natürlich auch da entsprechend nachliefern. Also gerade im Retargeting empfiehlt es sich bei LinkedIn auch locker mit, ich sage auch mal mit 10, 15 Varianten reinzugehen, um da ein bisschen die Halbwertszeit zu erhöhen. Genau.
Wahnsinn. Ne? Also auch da wieder, Sarah, das Muster. Ne? Creatives sind sozusagen dann die Queen. Ne?
Ja. Zum Abschluss, Patrick, würde mich noch interessieren, wenn du mir jetzt so ein Starter-Set zusammenstellen musst, also so ein bisschen sowohl technisch als auch was das Know-how angeht. Was ist denn so die Top-Liste, wo du sagst, das solltest du haben, sowohl wie gesagt an smarten Menschen als auch technisch, um bei LinkedIn im Paid-Bereich einen guten Start hinlegen zu können?
Genau, also eingangs erwähnt, der ist Customer Lifetime Value, also hohen Kundenwert. Je hochpreisiger, desto besser. Ich sag mal, hoch 4-stellig bis mindestens 5-stellig und wenn es 6-stellig ist und höher, dann lohnt es sich. Also kann sich lohnen. Ja, also weil die Zielgruppe muss natürlich auf LinkedIn auch unterwegs sein. Das kann man aber natürlich nur durch einen Test herausfinden. So, das ist die erste Voraussetzung. Zweite Voraussetzung, richtiges Conversion Tracking, also die technische Komponente nicht vergessen. Das heißt, das Insight Tag sollte eingebunden sein. Neuerdings gibt es auch eine Conversion API von LinkedIn, die kann man auch implementieren. Also das muss halt sauber aufgesetzt sein, das saubere Tracking da sein. Sonst kann man kein Retargeting machen oder nur sehr eingeschränkt mit den LinkedIn-nativen Möglichkeiten. Dritter Punkt, ein gewisses, gutes Angebot. Also was habe ich überhaupt im Content? Also es bringt jetzt nichts, irgendwie LinkedIn zu schalten, wenn ich noch keinen guten Content, keine Inhalte habe, mit denen ich überzeugen kann. Also nehmen wir unser Beispiel-Case mit dem Möbelhaus. Wenn ich da so einen interaktiven Rechner habe, super. Also oder so eine Demo-Plattform, mega. Mhm. Wenn man das schon hat, kann man es natürlich schon mal planen. Tatsächlich braucht man auch ein bisschen Testbudget gerade am Start. Also das ist auch immer eine Frage. LinkedIn-Ads sind ja sehr teuer. Und ich will jetzt nicht zum Start jetzt mal mit 1.000 Euro reingehen pro Monat. Das da kann man keine Learnings sammeln. Das ist dann später, kann man das dann vielleicht für Retargeting-Themen mal hernehmen. Aber zum Start sollte man die ersten, ich sag mal, das erste halbe Jahr, 4, 5, 6 Monate, ich sag mindestens 3.000 Euro im Monat Mediabudget mitnehmen, damit man ein bisschen Spielraum hat.
Ist auch wieder das Thema, was Sarah und ich hier immer wieder hören, ne? Dass einfach diese Grundmasse auch an Budget und Signalen gebraucht wird, weil sonst der Algorithmus nicht vernünftig arbeiten kann. Ne? Das schwingt wahrscheinlich eher genauso dann auch im LinkedIn-Universum mit.
Genau, einfach das Testing, die Erfahrung zu machen. Ist meine Zielgruppe da? Welches Creative funktioniert jetzt? Weil wir hatten ja die hohen Klickpreise
in den Zielgruppen.
Du kannst ja nicht davon ausgehen, eine Anzeigenvariante hat dann 200 Impressionen und 5 Klicks generiert und die andere hat ähnlich viel Impressionen und 2 Klicks. Dann kannst du nicht sagen, ja, die mit den 5 Klicks, die ist ja auf jeden Fall viel besser als die mit den 2 Klicks. Also schwierig, von da von Signifikanz zu sprechen.
Ja.
Deswegen brauchst du da ein bisschen Daten, um zu sammeln.
Ich finde, das ist doch jetzt irgendwie so auch ein schönes Schlusslearning, das wir so mitnehmen, zu sagen, das alles brauchen wir und allem voran leider Budget, weil Daten kannst du dir halt leider nur mit Budget kaufen oder mit einem gewissen Budget. Lieber Patrick, es läuft jetzt folgendermaßen. Ich führe jetzt gleich hier so vorsichtig schon mal Richtung Ausgang. Dann übernimmt der Patrick und die letzten Worte gehören dir, lieber Gast Patrick. Du kannst dir die schon mal zurechtlegen. Und alle ihr da draußen, die noch dabei sind und sagen, nö, ich habe mich nicht verwirren lassen von Patrick und Patrick und finde das super spannend, was ihr da macht. Das machen wir öfter. Und zwar alle 14 Tage bringen wir einen 121 Stunden Talk und du kannst uns auf allen gängigen Podcast-Portalen hören und auf YouTube sogar sehen. Ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich schicke euch zu meinem Patrick.
Das höre ich so gerne, Sarah. Ganz lieben Dank und auch Dank an meinen Namensvetter. Ich bin tatsächlich wieder schlauer, weil das LinkedIn-Ad-Manager-Universum ist mir tatsächlich noch komplett fremd. Ich war sehr, sehr dankbar für diese Einblicke und auch, ich weiß, it depends, aber du hast trotzdem konkrete Hausnummern genannt und Beispiele, mit denen man dann super arbeiten kann. Das ist ja eine Orientierung, das reicht ja völlig aus und keiner wird dich darauf irgendwie verhaften, versprochen. Von daher, ganz lieben Dank für diese sehr pragmatischen Einsichten, Patrick, und ich freue mich auf eine Wiederholung mit dir. Hat mir sehr viel Spaß gebracht.
Vielen, vielen Dank. Ja, auch für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht noch an die Leute, die denken, ja, okay, ist jetzt LinkedIn Ads das Wichtige oder nicht für mich? Ich denke, es sollte immer eine Bereitschaft sein zum Testen, das auszuprobieren. Und ganz wichtig ist auch, das habe ich vorhin noch erwähnt, um überhaupt mit LinkedIn Ads auch erfolgreich zu sein, man sollte auch organisch aktiv sein. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte. Einfach, wenn ich jetzt ein ungepflegtes Unternehmensprofil habe und 43 Follower, die alles die eigenen Mitarbeiter sind, schwierig, dann wenn man dann mit Werbung startet. Und das wird ja auch alles angezeigt, wenn dann eben wirklich potenzielle Interessenten drauf kommen und merken, da tut sich organisch nichts, das fehlt halt das Social Proof. Das ist die Hausaufgaben sollte man zuerst machen, wenn es organisch läuft, bevor man mit Ads anfängt.
Sagt Patrick Füngerlings beim 121 Stunden Talk.